Bruder Heller sprach am 7. Juni 1970 in der Süddeutschen Gemeinschaft in Reutlingen über das Thema Pleroma oder Vollmaß.
Meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes, ich bin dankbar, wieder einmal unter euch zu sein und die frohe Botschaft der Herrlichkeit des Christus und der Allgenugsamkeit seines Lebens und seiner Liebe euch sagen zu dürfen. Gestattet mir, dass ich heute Abend ein Thema sage über eines der geheimnisreichsten und wunderbarsten Worte im Sprachschatz, im Wortgut unseres Lehrers und Bruders des Apostels Paulus nenne. Das Wort heißt Pleroma auf Griechisch, auf Deutsch Vollmaß, Vervollständigung, Fülle, volle Ausreife, totale Wiederherstellung. Und ich will versuchen, euch darüber ein Zeugnis zu geben aus der Schrift, dass euer Herz froh werde und euer Vertrauen und eure Freude im Herrn so sei, dass ihr glückselig und unser Gott noch glückseliger ist. Zunächst vielleicht zwei oder drei Bilder. Stellt euch vor, da ist irgendwo eine Ausgrabung irgendeines zerbrochenen Tempels oder sonst irgendwelcher Statuen, Standbilder. Und da findet man hier einen Kopf und dort findet man Arme oder Beine oder den Rumpf, Bruchstücke. Und nun werden die zusammengesetzt und siehe da, es ergibt sich eine wunderbare Statue eines Mannes oder einer Frau, eines Sportlers oder eines Königs, also ein vollkommener Menschenkörper. Das nennt man Pleroma, Vollständigkeit. Der Kopf allein, der Körper allein, die Gliedmaßen allein sind kein Pleroma, das sind nur Bruchstücke. Aber alles wohl zusammengefügt, das ist das Pleroma. Und ein anderes Bild, da ist ein Haus, da ist kein Dach drauf. Entweder ist das Dach eingestürzt oder abgebrannt oder es ist ein Bauwerk, das ist noch nicht ganz fertig und das Dach fehlt noch. Kurz und gut, es ist ein Haus in einer gefährlichen Stellung, denn wenn es regnet oder schneit und das geht ein paar Wochen, da geht das Haus kaputt, das bricht in sich zusammen. So sind nach 1945 viele, viele Häuser, die gut hätten erhalten werden können, dadurch zugrunde gegangen, dass unsere Befreier und Besatzungsbehörden es nicht erlaubten, dass wir aus einer benachbarten Ziegelei, wo genug Ziegeln waren, holten, um ein Dach zu vervollständigen. Nein, es brach zusammen. Sprechen wir nicht davon. Diese Fragen werden erst vor der Preisen, vor der großen weißen Thron oder vor der Preisbühne Gottes alle geregelt. Alle nicht geregelten Dinge. Von kleinen Sünden in deinem und meinem Leben bis zu der großen Schuld von Völkern gegeneinander, die werden einmal ins Licht gebracht. Denn nichts ist verborgen, außer damit es einmal geoffenbart werde. Also das Dach fehlt. Das Haus ist kein vollständiges Haus, ein unvollständiges, unbrauchbares, bedrohtes Haus, vom Zerfall bedroht. Aber in dem Augenblick, wo das Dach aufgesetzt ist, der neue Dachstuhl gezimmert und die Ziegeln aufgesetzt oder der Schiefer oder je nachdem, was für ein Dach es ist, da ist das Haus auf sein Pleroma gebracht, vervollständigt. Ein drittes Bild. Um die Innenseite, das war ja die Außenseite der Dinge, die Innenseite zu verstehen. Da ist irgendwo ein Kachelofen, wunderschöner Ofen, elektrischer Ofen vielleicht. Ich habe auch so einen von früher, da stehen, in meiner Wohnung. Wenn man denn da nicht einschaltet, und da bleibt er kalt, wenn kein Strom oder kein Feuer drin ist, in einem Eisenofen oder Kachelofen, hat nicht viel Wert. Ein Ofen ohne Feuer, was hat der für einen Wert? Nebenan stecken Kinder in einem Zimmer ein Feuerlein an. Papierkorb des Vaters. Und da haben sie Freude dran, vielleicht so 4-5-jährige Kinder, und werfen Holz noch drauf. Und auf einmal entsteht eine Brunst, eine Feuersbrunst. Das Zimmer verbrennt, das Stockwerk, das Haus verbrennt. Das ist ein Feuer ohne Ofen. Ein Ofen ohne Feuer ist wertlos. Und ein Feuer ohne Ofen ist gefährlich. Der Ofen ist das Glaubensbekenntnis, ist die Organisation, ist die Kirche in ihrer Form, mit ihren Statuten und so weiter. Und das Feuer ist der Heilige Geist, der in unser Herzen wohnt, der uns entzündet zum Glauben und zum Hoffen und zum Lieben und der uns zu Zeugen macht, die da, wo sie stehen, etwas von der Herrlichkeit Christi sagen und verzweifelten Menschen aus ihrer Angst und Not, ihren Selbstmordgedanken, ihrer Depression heraushelfen, dass sie wieder sich freuen können und erlöst sind. Das Feuer. Ein Ofen ohne Feuer ist wertlos, aber ein Feuer ohne Ofen, ohne dass das Feuer in der Kontrolle ist, ist gefährlich. Und so ist es auch mit dem Geist, wenn er nicht in der Form ist, in der Gott ihn haben will. Aber beide zusammen stehen im Pleroma, in der Vervollständigung, in der Einheit, sind ein brauchbarer, na, wenn ich so sagen darf, Körper in der Wirtschaft unseres Gottes, in der Ökonomie. Jetzt sage ich gleich zu Anfang etwas unglaublich Schönes. Unter den vielen Bildern, die die Schrift nennt, um zu kennzeichnen, in welcher Beziehung wir zu Jesus stehen und Jesus zu uns. Was er für uns bedeutet und was wir für ihn bedeuten, ist eins der wunderbarsten, das Bild vom Pleroma, von der Vervollständigung. Gebt Acht. Kehren wir zum ersten Bild zurück, von dem Kopf, der da unter drüben liegt, und von dem Körper und den Gliedern, die ganz in der Nähe gefunden werden. Er das Haupt, wir seine Glieder oder sein Körper oder sein Soma, sein Leib. Und wenn er zur Rechten des Vaters thronet und wir noch entweder lebend auf der Erde, wie wir jetzt, oder im Tode, die dann auferstehen und die Lebenden, die dann verwandelt werden, einige Zeit danach, nach der Auferstehung der Toten, wenn der Herr wiederkommt, werden erst die Toten auferstehen. Und einige Zeit danach werden die Lebenden verwandelt werden. Und dann werden beide zusammen, die aus den Gräbern auferstandenen Toten und die lebenden Gläubigen, die verwandelt werden, werden miteinander hinaufgehoben. Die Herrlichkeit Christi und Gottes. Das ist die große Hoffnung, die unser Herz erfüllen sollte mit tiefer Freude und Seligkeit. Und hier ist ein Wörtchen, das in naher Zukunft eine gewaltige Rolle spielen wird. Das Wörtchen danach. Zuerst, heißt es, werden die Toten auferweckt. Danach werden die Lebenden mit ihnen vereinigt. Und da entsteht die Doppelfrage erstens, wie lange danach? Ich habe vorhin ein paar Zahlen genannt, nicht zufällige Zahlen, sondern Zahlen, die bei solchen Entwicklungsprozessen in der Bibel eine Rolle spielen. 3 Tage habe ich genannt, 8 Tage habe ich genannt, 40 Tage habe ich genannt. Das sind drei Zahlen, die eine Rolle spielen. Ich will jetzt nicht darauf eingehen. Wer eine Konkordanz hat, der soll mal alle Stellen nachlesen. Da wird ihm manches lebendig werden. Und die zweite Frage, die sich erhebt, was geschieht denn in dieser Zeitspanne, in diesen Tagen zwischen der Auferweckung oder Auferstehung aus den Toten und der Verwandlung in Atomo, in einem, nur in einem Augenblick, und der Vereinigung, was geschieht in der Zeit? wenn wir das wissen wollen. Jetzt geht gut acht, denn wer weiß, wie bald wir das erleben. Der Herr ist näher, als wir glauben. Wir rechnen nicht nach oder voraus. Das tun wir nicht. Aber wenn geschrieben steht, siehe, ich komme bald, dann kommt er bald. Und wenn das Wort vor 2000 Jahren schon geschrieben wurde, so gilt es doch für die Jetzt- und Endzeit. Die Frage ist also, was geschieht in dieser Zeitspanne, in diesen Tagen? Wenn wir das wissen wollen, dann müssen wir bedenken, dass nichts geschieht in Zukunft, was nicht vorher als Vorbild in der Vergangenheit geschehen ist. Denn was geschehen ist, sagt Gottes Wort, ist das, was geschehen wird. Und was geschehen wird, ist längst geschehen in den vor uns liegenden oder hinter uns liegenden Äonen oder Ewigkeiten. Haben wir in der Schrift irgendwo, wir haben einige solcher Dinge, aber eines solltet ihr alle wissen, haben wir eine Begebenheit, die uns berichtet, dass Tote aus dem Totenreich auferstehen, raufkommen auf die Erde und lebendig sind und umhergehen. Und was tun die dann? Sie gehen dann zu anderen und unterreden sich mit denen. Ist das schon einmal vorgekommen?
Ja.
Ja, wann, wo, wie? Bei der Auferstehung Jesu gingen eine Anzahl mit, die nahm er mit, und die gingen dann durch die heilige Stadt und unterredeten sich mit vielen. Sie sagten, er ist auferstanden und wir mit ihm. Und es wird jetzt bald die Weiterführung kommen, auch ihr werdet auferstehen und so weiter und so weiter. Wir haben noch eine andere Berichte, verschiedener Art, von den Prophetenschulen, beim Elisa und Elias. Weißt du, dass dein Herr über deinem Haupt weggenommen werden wird? Schweig still, ich weiß es. Beim Elisa und Elias, weißt du, dass dein Herr über deinem Haupt weggenommen werden wird? Schweig still, ich weiß es. Es gibt noch weitere Dinge. Auf dem Berg der Verklärung, ja. Es gibt eine Anzahl von Ereignissen, die auf dieses Endereignis prophetisch hindeuten. Das ist das Wesen der Schrift, dass nicht zufällig, zusammenhangslos, wie so Brocken da hin und her geworfen sind, sondern dass alles innerlich zusammenhängt. Und ich wiederhole das Wort noch einmal, was gewesen ist, wird wieder sein. Und was einmal sein wird, ist schon vorher gewesen. Oder noch anders ausgedrückt, es gibt Vorerfüllungen jeder Verheißung, Teilerfüllungen und Voll- oder Enderfüllungen. Und wir stehen der Enderfüllung und der Wiederkunft Christi sehr nahe. Obwohl eine Anzahl Vorerfüllungen auf allen Gebieten des menschlichen, sozialen, kulturellen Lebens schon jetzt vorgekommen sind. Hier ließe sich viel, viel sagen. Ich will das nicht tun, sondern will bei meinem Wort und meinem Thema bleiben. Wir wissen, dass einmal dieser Körper des Christus mit ihm, dem wiederkommenden Haupt, vereinigt wird. Im Geiste sind wir schon jetzt vereinigt. Aber wir werden auch äußerlich, so wie der Kopf vor der Statue mit dem Körper und den Gliedern vereinigt wurde, und da eine vollständige Gestalt entstand. Genauso wird in jenem Augenblick, wenn der Herr wiederkommt, wird er das Haupt und seine Glieder, dich und mich, jeden von uns, der ihm in Wahrheit angehört, der für ihn eine Entscheidung getroffen hat, sodass in seinem Herzen die Gewissheit lebt, ich gehöre meinem Herrn. Und wenn er kommt, darf ich mit ihm gehen, in die Heimat so licht und schön. Diese Gewissheit, es gibt eine Heilsgewissheit und es gibt eine Entrückungsgewissheit, eine Auferstehungsgewissheit. Das ist Pleroma, was dann entstanden ist, wenn Haupt und Glieder vereinigt sind. Nun sage ich euch, um das zu begreifen, noch etwas ganz Wunderbares. Stellt euch vor, ihr seid in einem Physik- oder Chemiesaal einer Universität oder einer höheren Schule. Und da steht ein sogenannter Zylinder, also ein Glasgefäß. Und das ist zum Teil gefüllt mit irgendeiner Flüssigkeit. Mit Öl oder einer Base, das heißt einer Lösung gewisser Stoffe oder einer Säure, ist gefüllt. Aber nicht ganz voll, nur zum Teil. Und dann wird das Gefäß voll von der gleichen Flüssigkeit voll gegossen. Und dann entsteht ein Pleroma. Aber das, was dazu gegossen wird, das wird auch Pleroma genannt. Sodass das ganze Pleroma heißt und das hinzugegossene. Aber die Vereinigung muss stattfinden. Die Fülle, das Vollmaß, das Ganze, das Brauchbare, das nicht mehr weiter zu vervollständigende, das ist Pleroma. Und so sind wir das Pleroma des Christus. Der Herr Jesus beim Vater ist, ich sage es in heiliger Keuschheit, ein gliederloses Haupt. Er ist das Haupt, unser Haupt. Und wir sind die Glieder. Und wenn wir die Glieder, wie da die der Rumpf und die Beine, die da im Sand waren, irgendwo in einer Ausgrabungsstation in Mesopotamien oder sonst wo, so wie die vereinigt sind, werden wir die Glieder, sei es, dass wir begraben sind, da werden wir aus dem Grab geholt, da gehen wir in die Anastasis, in die Auferstehung, sei es, dass wir leben, gläubig sind, dann werden wir verwandelt in einem Augenblick, in einem Nu. So steht es geschrieben, so glauben wir es. Und dann die zusammen, die bilden das Pleroma oder die Vervollständigung des Christus, der Körper und sein Haupt. Und umgekehrt, der Herr Jesus ist unser Pleroma. Was sind wir ohne ihn? Ein Körper und Haupt. Das Haupt ist oben. Die Glieder sind hier zerstreut. Hier sind eine ganze Anzahl von Gliedern des Leibes Christi. Und anderswo sind auch welche, und in anderen Ländern auch, und manche sind gestorben, und manche, die werden dazukommen, die sind noch gar nicht errettet, die werden erst in den nächsten Wochen oder Monaten errettet werden. Vielleicht wird heute Abend der eine oder andere errettet, indem er sein Leben dem Herrn gibt, indem er sich entscheidet mit heiligem Entschluss und Ja sagt. Meine Freunde, das sind ernste, das sind gewaltige Dinge, viel wichtiger als die ganze Weltpolitik auf dem Theater der Erde oder der Himmelskörper, ist das, was geschieht, wenn ein Sünder Buße tut. Da brechen im Himmel die Engel in Jubelrufe aus. Da ist ein Freudenrausch, kann man das Wort übersetzen, oder eine Freude bei dem Engel im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Sag mal, hast du schon einmal diesen Engel zum Himmelsmächten diese Freude bereitet, indem du Buße getan hast? Das heißt Umsinnung, Buße heißt ja Metanoia, Umsinnung, dass du dich von allem Irdischen, von Fleisch und Sünde und Welt und Hochmut und Mammon und Begierde und allem, was nach unten zieht, losgesagt hast und hast dich von ganzem Herzen Jesus übergeben. Ich frage euch, habt ihr das alle getan? Ich könnte jetzt fortfahren und habe das früher oft gemacht. Oft, in vielen Großstädten, in Wien, in Berlin, in München und in anderen Städten Europas, dass ich sagte, so, alle die heute Abend, das hat ja jeden Abend der Billy Graham gemacht, das hat er ja gehört oder gesehen auf dem großen Schirm, Wandschirm, wer heute Abend ernst machen will und dem Herrn von nun an ganz gehören will, damit er dabei ist, wenn Jesus wiederkommt und wir entrückt werden hinauf in die Herrlichkeit und noch nicht sein Leben ihm gegeben hat, der möge bitte vorkommen. Hier machen wir, ist eine Reihe Stühle, die sind noch frei, dann machen wir hier noch frei und bitten, die sich zurückzusetzen und dann sollen die sich da vorne hinsetzen. Ob das 12 oder 20 oder 50 oder wie ich es einmal erlebte, 1200 sind, das spielt keine Rolle. So, wer hätte denn Mut, oder ich will erst so fragen, wer sollte dann eigentlich vortreten? Wem würde das Herz sagen, tritt vor? Und der Teufel, der sagt, tut das ja nicht. Und dann sagt der Heilige Geist, sei nicht feige. Jesus starb für dich dich erlöst, vage ist. Ich meine, wenn das käme, dieses Erleben, was würdet ihr tun? Ich will keine Antwort haben. Ich will auch nicht bei einer Abendversammlung, kann man das nicht machen, keine Bekehrung machen. Ich habe das zu Hunderten erlebt. Aber, Freunde, das ist das, was wir zuerst brauchen. Die Entscheidung für Jesus. Und in dem Augenblick, jetzt hört, wo unser Herz ein ganzes und totales Ja gibt, wie wir es gesungen haben, komm zu dem Heiland, komm noch heute. In dem Augenblick wird der Betreffende dem Leibe Christi hinzugetan und hängt mit seiner Liebe, seiner Sehnsucht an Jesus, dem Haupt, dem Augenblick. Und das, was wir jetzt innerlich erleben, dass wir uns von ihm ergreifen lassen, dass wir uns in seine Hände legen, dass wir alles andere loslassen und preisgeben und von ganzem Herzen wie der Vater und der verlorene Sohn sich umarmen und der Vater den Sohn vielmals küsst, werden wir das erleben, wenn Jesus wiederkommt. Wer das auf Erden während seines Lebens innerlich getan hat und immer wieder tut. Denn mit einer Bekehrung ist es noch nicht getan. Die Weihe, die Hingabe, die Selbstprüfung, die Lebensauslieferung an Jesus, die vollzieht sich eigentlich jeden Tag und jede Nacht. Jedes Gebet ist eine neue Hingabe. Jede Danksagung, jeder Lobpreis, jedes Abendmahl ist eine neue Hingabe. Jeder Dienst für den Herrn, wenn wir jemanden aufsuchen, Arme, Schwache, Kranke, Alleinstehende und so weiter, und beten vorher und bitten um Ausrüstung, ist eine neue Hingabe an den Herrn. Freunde, und was dann entsteht, das ist ein Pleroma. Und die ganze Gemeinde, wenn sie vollendet ist, abgeschlossen ist, und der Herr kommt und holt alle heim, die auferweckten Toten und die verwandelten Heiligen, dann wird dieser Christus konstituiert, das heißt aufgebaut, das Haupt und die Glieder. Und was dann vor dem Vater steht, nachdem vor der Preisrichterbühne sich noch allerhand Dinge vollzogen haben, ernste Dinge, mit Heu, Holz und Stroh oder mit Gold, Silber, Edelstein, mit Feuer, aber kein Gerichts- und Verdammnisfeuer, sondern Läuterungsfeuer. Nachdem das vollzogen ist, steht der Christus, das Haupt und wir seine Glieder. Das ist der ganze Christus. Das ist das Pleroma. Und das ist die paulinische Lehre vom Pleroma. Vollmaß, Vervollständigung, Fülle, Ganzes, Ausreifung, Vollendung und so weiter. Das Wort Pleroma kommt 17 Mal vor im Neuen Testament. Die Zahl 17 ist die Zahl der geistlichen Vollendung. Da wird im Geiste die Gemeinde vollendet. Und darauf sollte unsere Sehnsucht, unser Sinnen und Trachten und Verlangen viel stärker und inniger hingerichtet sein. Tag um Tag und Nacht um Nacht und Stunde um Stunde. Das ist die Lehre vom Pleroma. Das Pleroma ist also ein Ganzes, so wie ein Haus und sein Dach, ein Kopf und die Glieder, oder ein kalter Ofen, aber ein wärmendes Feuer. Ob das jetzt Ölheizung ist oder elektrische Heizung oder Holz oder Kohle oder Briketts, das spielt gar keine Rolle. Aber ein Feuer ohne Ofen ist gefährlich und ein Ofen ohne Feuer ist wertlos. Es gibt Christen, die sind wie ein Ofen ohne Feuer. Die wissen alles, die haben es im Kopf. Die können die Glaubensartikel runtersagen, die können Bibelstellen sagen, aber man merkt, das Herz brennt nicht, es zündet nicht. Es ist die Freude, das Glück des Erlöstseins. Es ist nicht der missionarische Drang, der uns dahin führt, anderen das Heil zu sagen und sie zu Jesus zu führen. Das ist nicht da. Das ist ein Ofen ohne Feuer. Andere sind in Feuer ohne Ofen. Die glauben an Träume und können Weissagen und in Zungen reden und alle möglichen Geschichten und das ist gefährlich. Dieses Bild ist sehr wichtig. Beide zusammen bilden ein gottgewolltes Veroma. So, und jetzt kann ich anfangen und euch einiges sagen über das Pleroma Gottes nach der Schrift. Ich kann natürlich nicht in einer Stunde alle 17 Vorkommen, alle 17 Stellen nennen, aber ich kann euch doch ein paar wunderbare Dinge sagen. Ich lese zunächst Johannes 1, Vers 16. Da heißt es, aus seinem Pleroma, aus seiner Fülle, haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Bei Gott, bei Christus, ist die Fülle der Gnade ein Vollmaß, das nie erschöpft wird. Ja, da ist Gnade für dich. Ja, da ist Gnade für mich. Ja, für uns alle starb der Herr. Gott lob, da ist Gnade für dich. Aus seiner Fülle haben wir alle genommen. Man kann auch übersetzen, empfangen. Das Nehmen, das ist etwas aktiv, aggressiv. Und das Empfangen, das ist mehr passiv. Je nachdem, wie wir seelisch konstruiert sind, ist das verschieden. Aber das griechische Wort heißt sowohl nehmen als auch empfangen, sie schenken lassen. Deshalb sind auch die Bekehrungen alle ganz verschieden. Wenn jeder von euch, Brüder und Schwestern, jetzt hierher treten wollte und wollte ein Zeugnis sagen, ich habe das mal erlebt in einer Konferenz, wo 125 junge Menschen, die in 4 Tagen gläubig geworden waren, wo jeder ein Zeugnis sagt, 3-4 Minuten, das war ergreifend. Über 3 Stunden hat das gedauert. Da kommt das eine Zeugnis ganz zart und fein heraus, von der verborgenen Sehnsucht eines reinen Kinderherzens. Und ein anderes, das kommt massiv heraus, von den Sünden und brutalen Dingen im Leben eines Mannes, was das für ein Kerl war, von welchen Sünden er gelöst wurde. Da ist der Prozess ganz anders. So wie auch bei Jesus, der hat ja 3 Totenauferweckungen erlebt. 3. Und die waren alle 3 ganz verschieden. Bei einem Mädchen, da sagte er, Talitha Kumi, Mädchen, stehe auf. Und das war ein ganz lieblicher Vorgang. Beim anderen, da lag einer im Sarg. Das war der Sohn der Witwe von?
Nein.
Von? Ja, von Nein. Das war ein anderer Prozess, der war schon härter. Und eine Auferstehung von einem, der schon am Verfaulen war. Herr, er stinkt schon, er riecht schon. Das war die Auferweckung des Lazarus. Da vergoss Jesus Tränen. Und da wurden die Steine weggerollt, das Grab verschlossen. Und da weinte Jesus vor Ergriffenheit. Und da rief er hinein, rief er, Lazarus, komm heraus. Mit lauter Stimme. Und wenn der Herr Jesus nicht gesagt hätte, Lazarus, komm heraus, wenn er nur gerufen hätte, kommt heraus, dann wären alle Toten herausgekommen, die da lagen. Aber er hat nur den Lazarus gemeint. Deshalb musste er sagen, Lazarus, komm heraus. Hey, was werden wir erleben, große Dinge, wenn der Herr wiederum kommt und ruft. Und wenn wir als seine Glieder und Brüder und Mitarbeiter, als sein Pleroma, als seine Vervollständigung, so wie deine Arme und Beine und Rumpf, dein Haupt vervollständigen, damit der ganze Mensch aktionsfähig wird, so wird der Christus Gottes aus Haupt und Gliedern bestehen. Und dann werden wir Mitarbeiter sein an gewaltigen Dingen, von denen wir heute noch keine Ahnung haben. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Wenn einmal die Engel ins Gericht kommen, die Dämonen, die gewaltigen Mächte der Finsternis, das sind Funktionen, das sind Dienste, die haben wir auszuführen. Jawohl, das steht geschrieben. Und das Glauben, das sind Dienste, die haben wir auszuführen. Jawohl, das steht geschrieben. Und das glauben wir, weil es geschrieben steht. Das bauen wir nicht aus, da fantasieren wir nicht, sondern wir glauben, so heißt es. Aber nur noch einmal, Jesus hat eine Fülle, ein Pleroma von Gnade, aus seiner Gnade, haben, aus seiner Fülle, aus seinem Pleroma, haben wir eine Gnade nach dem anderen genommen. Die Gnade zur Errettung, die Gnade zum Sündenbekenntnis und zur Beichte, die Gnade zur Buße und zur Lebenshingabe, die Gnade zu reden, die Gnade zu schweigen, die Gnade zu opfern, die Gnade zu lieben und zu segnen. All diese Gnaden, die haben wir nicht in uns. Haben wir nicht in uns. Gar nichts hast du in dir oder ich in mir, aber in Christo Jesu. Da ist eine unerschöpfliche Fülle und da nehmen oder da empfangen wir eins nach dem anderen. Das ist das erste Gott, von Plerona, das ich sagen will. Aus heiliger Fülle haben wir genommen, Gnade in Gnade. Römer 11, 25 und 26 ist ein zweites Wort, das ich euch nennen möchte. Römer 11, 25 und 26. Und da heißt es folgendermaßen. Ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, dass ihr euch nicht selbst klug dünket, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist. Israel ist noch verstockt. Das Volk Israel, das jetzt von Russland ungeheuer bedroht ist, und Amerika, das seine innerpolitischen Schwierigkeiten hat, das steht längst nicht so da, wie einst Kennedy da stand, als er ganz Amerika hinter sich hatte, das ganze Volk von USA, als die Russen Kuba mit gewaltigen Stationen ausrichteten, mit denen sie ihre Geschosse wegfeuern konnten. Wir leben in einer unerhörten Spannung. Aber das merkt der moderne Mensch gar nicht mehr. 100.000 Tote in Peru, die machen ihm gar nichts aus. Aber ob der Pelé ein Fußballtor schießt von Brasilien, darüber sind sie begeistert und schreien und toben nächtelang. Eine verrückte Menschheit. Ja, also noch einmal. Dies Geheimnis sei euch nicht unbekannt, dass ihr euch nicht klug dünket, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Fülle oder das Pleroma oder die Vervollständigung der Nationen eingegangen sein wird. Israel ist so lang verstockt, bis wir, die wir aus den Nationen herausgerufen werden, innerlich, die wir auch jetzt gerufen werden. Ich habe ja vorhin zu all denen geredet, die noch nicht errettet sind und die heute Abend errettet werden könnten, wenn sie wollen. Habe euch ja angesprochen. Und wenn die Fülle der Nationen eingegangen ist, das Pleroma, dann wird ganz Israel errettet werden. Heute ist wohl Israel ein Staat seit 1948. Vom 14. auf 15. Mai nachts um 12 Uhr besteht der Staat Israel. Ein Wunder vor den Augen der Menschen. 1948, da hatten wir noch zu kämpfen mit Lebensmittelkarten und haben so das alles gar nicht so beobachtet und beachtet. Und dieses Pleroma, diese Fülle, sind wir. Wir gehen ein zu Christus. Und wenn das geschehen ist, dann wird Israel errettet. Jetzt ist Israel wohl als Volk da, aber die sind noch nicht wiedergeboren. Die haben noch nicht den Heiligen Geist. Die haben noch nicht Christus erkannt. So weit ist es noch nicht. Und bis es dahin kommt, wird noch manches geschehen müssen. Da kommen noch einmal, weil ja alles sich wiederholt, die sieben fetten Jahre, wie sie waren unter Josef, und dann die sieben mageren Jahre. Das alles wiederholt sich noch einmal. Wir werden in den Jahren von jetzt bis etwa rund 2000, das kann auch 2008 werden. Wir können nicht auf den Buchstaben und auf die Minute das ausrechnen. Aber wir sehen die großen Linien nach der Schrift. Und deshalb gilt es, sich zu bereiten. Das ist also das Zweite. Israel wird errettet, wenn das Pleroma oder die Fülle oder die Vervollständigung des Hauptes, und da sind wir die Gemeinde, eingegangen sind zu ihm und der Christus, das Haupt und die Glieder, dasteht. Dann kommt Israel, die Braut oder das Weib. Jetzt ist es noch die Geschiedene, das heißt die Witwe, ist es noch die Hure, das untreue Israel. Jetzt handelt Israel noch und tut Dinge, die in der Schrift mit der Todesstrafe bedroht sind. Zum Beispiel bewaffnete Frauen in Männeranzügen, die jetzt in dem Heer Israels vorhanden sind. Das sind Dinge, die werden dann aufhören. Nicht mit Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist wird Israel einmal all seine Feinde besiegen. Ja, und errettet werden. An einem Tag, hat man je gehört, dass ein Volk an einem Tag errettet wird? Habt ihr je gehört, dass ein Volk in einer Nacht aus Gefangenen, Wehrlosen, Ehelosen, Zwangsarbeitern ein freies Volk wurde unter der Führung Gottes? Habt ihr das je gehört? Der Auszug Israels aus Ägypten, das war das Werk einer Nacht. Einer Nacht. Die Stadt Babylon wird zerstört werden, wird in der Endzeit eine gewaltige Rolle spielen. Die ungläubigen Juden werden dort die Herrschaft haben über alle Waren der Welt. Und alle Kaufleute der Welt werden organisiert sein nach Babylon, sodass Gott ruft, flieht aus Babylon, flieht aus Babylon. Und dieses stolze Babylon, das Genussmittel und prachtvolle Dinge transportiert und verhandelt und verkauft und so weiter, dieses Babylon, das wird in einem ganz kurzen Zeitraum zerstört werden. Wisst ihr, wie lang? Weiß jemand? Ich sag's euch, eine Stunde. Lest nach, die Schrift sagt es, und wir glauben es, in einer Stunde. Ist das möglich, dass eine große Stadt in einer Stunde in Trümmer gelegt und zerstört wird? Wo sind die Alten, die den Schluss des letzten Weltkriegs miterlebt haben? Die Zerstörung von Dresden etwa und so weiter. Wir werden staunen, die gemäß dem Ende entgegengeht. Umso gewaltiger und erschütternder und stärker sind die Kraft und Machtwirkungen Gottes, der ehe er seine Liebe ausgießt und seinen Heiligen Geist seinen Zorn erweisen muss. Und da stehen wir jetzt an der Schwelle. Wir stehen an einer Nahtstelle, wo langsam das Evangelium der Gnade aufhört und wo das Evangelium des Reiches einsetzt. Aber darüber will ich auch nicht sprechen an diesem Abend. Ich will euch noch ein paar Zusammenhänge zeichnen von dem Pleroma, von dem Vollmaß. Römer 15, Vers 29 steht geschrieben. Ich weiß, wenn ich zu euch komme, schreibt Paulus den Römern, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Paulus sagt, wenn ich komme, ich bringe euch was mit. Ich zeige euch Segnungen, von denen ihr noch keine Ahnung habt. Ich bringe die ganze Fülle, das ganze Vollmaß, die ganze Fülle, das ganze Pleroma des Segens Christi bringe ich euch mit. Und uns bringt das auch in seinem Wort, durch die Bibel, durch seine Briefe. Das Vollmaß des Segens Christi. Aber ich will euch noch zwei oder drei Stellen sagen. Ich lese euch aus Epheser 1, Vers 9 bis 11. Das ist eine der gewaltigsten Stellen der Schrift, die uns einen Einblick geben in das Weltgeschehen, wie es nie in eines Menschen Herz gekommen ist und wie man es nur durch den Heiligen Geist, durch den Glauben an das Wort, durch die Hingabe an den Herrn erfassen und erfahren kann. Ich lese euch gerade mal diese drei Stellen vor. Epheser 1, Vers 9 bis 11. Er hat uns kundgetan, das Geheimnis seines Willens, der lebendige Gott. Es gibt einen geoffenbarten Willen und gibt einen geheimen Willen Gottes. Und wir, wenn wir glauben, dürfen wir in seinen geheimen Willen, in das Mysterion, in das Geheime seines Willens hineinschauen. Er hat uns kundgetan, das Geheimnis seines Willens. Gemäß oder nach Kata heißt das da, seinem Wohlgefallen. Weil Gott Wohlgefallen daran hat, tut er denen, die sich ihm weihen, ganz weihen, seinen geheimen Willen kund. Nach dem Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst. Das ist ein Vorsatz oder ein Entschluss, Gott hat sich entschlossen, das zu tun. Es gibt nicht nur Entschlüsse Gottes, es gibt auch Ratschlüsse Gottes. Die werden beraten von Engelfürsten, wozu bei Hiob sogar der Teufel gehörte, beraten im Ratkreis der Heiligen. Das sind dann Ratschlüsse. Ratschluss heißt Boulé auf Griechisch. Es gibt aber auch Vorsätze. Vorsatz heißt Prothesis. Und Vorherwissen heißt Prognosis. Das sind wunderbare Dinge. Ich kann es nur andeuten, für die, die Griechisch können. Meine Freunde, stellt euch Folgendes vor. Da ist ein indischer Elefant, ein Riesenkerl, ganz groß. Und vor ihm steht ein Marienkäfer, ganz klein. und der Marienkäfer sagt, ich habe mich entschlossen, dich unter meinen Füßen zu zermalmen, sagt der Marienkäfer zum Elefant. Der Elefant, der lacht nur mal und macht nur vor dieser. Das ist genau das Gleiche, wie wenn ein Mensch sagen würde, ich habe mich entschlossen, niemals Gott und Christus zu gehören. Ich habe mich entschlossen, Gott abzusetzen und aus der Welt zu schaffen. Aber das macht heute der kleine, frische Mensch. Der ist weniger als ein Marienkäfer. Und Gott ist größer als ein indischer Elefant. Also, der Elefant, der kann sagen, ich habe mich entschlossen. Der kann den Entschluss fassen und kann einen ganzen Haufen Marienkäfer mit seinem linken Vorderfuß zermalmen und zertreten. Aber die Marienkäfer, die können nichts gegen den Elefanten. Und so hat Gott mit seinem heiligen Willen das ganze Weltall zusammengefasst und hat seine Entschlüsse gefasst und die führt er durch. Und wenn ein Mensch sagt, Gott kann beschließen, was er will, wenn der Mensch nicht will, dann kann Gott nicht. Das ist eine Lästerung der Allmacht und der Allwissenheit und der Allliebe unseres Gottes. Meine Freunde, das Pleroma, das Vollmaß seiner Liebe und Gnade und Treue, das wird doch durchgeführt. Ich lese jetzt mal weiter. Für die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Es gibt auch ein Vollmaß der Zeiten. Die Zeiten, die erreichen einmal ein Ende. Auch diese Zeiten, der wir jetzt stehen, die hat einmal ein Ende. Die Zeit vom Kiesinger hatte ein Ende und die Zeit vom Brand wird ein Ende haben. Und die Zeit der Herrschaft, die Bedrohung der Russen und Chinesen wird einmal ein Ende haben. Und die Zeit der Schmach Israels wird einmal ein Ende haben. Und Israel wird nicht mehr der Schwanz unter den Nationen sein, der letzte und der hinterste, sondern das Haupt der Nationen. Das ist wieder ein anderes Kapitel, die verschiedenen Hauptschaften. Aber die stehen in Beziehung auch zu diesem Pleroma, zu den Fülle. Teilen. Das ist Fülle der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus zur festgestellten Zeit. Und Gott wird sein Pleroma der Zeiten herbeiführen, das Pleroma des Christus herbeiführen und wird alles nach seinem Plan und Willen so vollenden, dass es ihm zum Dienst bereitsteht, bis er sein End- und Hochziel erreicht hat. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn man das weiß, dann wird uns das Weltgeschehen, das sonst so sinnlos und grausam ist, so gequält, so belastend, dann wird uns das leuchtend und klar. Und wer das fasst, der wird jung in seinem Geiste und strahlend und glückselig. Und wenn er 75 Jahre alt ist, das ist wunderbar. Ich habe eine ganze Anzahl von Leuten gehört, bis zu 35 Jahren. Also das, was die Jugend im Allgemeinen gelten lässt, bis 35 oder 28 Jahre, was darüber ist, das ist schon faul. Die haben geäußert, heute Mittag erst wieder von einem jungen Studenten, was hat das Leben für einen Zweck? Da soll man in ein Büro gehen, den ganzen Tag da hocken, dann heimgehen und essen und trinken und schlafen und am nächsten Morgen wieder raus. Ja, das ist doch sinnlos. Da mache ich doch lieber Schluss, wenn das alles sein soll. Wer nichts von Gott weiß, der zerbricht an dem Leben, wie es mit seiner Mühe und Arbeiten, Enttäuschungen, Verdruss jedem von uns gegeben ist. Erst wenn man Gott kennt und weiß, dass alles, was wir tun, reden und schweigen, zur Ehre Gottes geschieht, wieder loben und danken und preisen wir unseren Weg gehen können, von der Schönheit des Christus trunken sind und seine Größe bewundern. Wenn man das einmal erlebt hat, indem man seine Sünden bekannt, abgeladen, hergegeben hat und neue Kräfte, neues Leben in uns strömt, nach Geist und Seele und Leib, dann erst kann man verstehen, was Leben heißt. Das Leben ist in seinem Sohn. Und wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Meine Freunde, das müssen wir lernen. Und dieses Leben ist ein Fülle-Leben, ein Pleroma-Leben. Aber vielleicht noch eine Stelle zum Schluss. Ich lese aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 19 und 20 und aus Kapitel 2, Vers 9 und 10. Also zunächst aus Kolosser 1, 19 und 20. Da heißt es war das Wohlgefallen oder der Wohnwillen des ganzen Pleromas, der ganzen Gottesfülle. Es war das Wohlgefallen der ganzen Gottesfülle in ihm, im Sohn, völlig zu wohnen, müssen wir übersetzen, zu bewohnen. Gott hat eine Freude, dass er seinen ganzen Reichtum an Gnade und Güte und Kraft und Macht und Herrlichkeit, an Schönheit und Reichtum, an Wonnen und Genüssen und Seligkeiten, dass er die hineingießt in seinen Sohn. Das hat Gott Freude gemacht. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm, dem Sohn Gottes, zu wohnen oder völlig zu bewohnen, Katoikeo steht da, und durch ihn alle Dinge, wirklich das All, mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Das hat gemäß dem Wonnewillen Gottes angefangen, sich auszuwirken. Gott hat eine tiefe Freude, dass alles, was in ihm ist, auch hineinkommt in die Schöpfung. Aber dazu gießt er zuerst in den Sohn. Und wer den Sohn anrührt, wer dem Herrn sein Leben gibt, wer mit Christus in Kontakt kommt, wer in eine ganze Hingabe sich führen lässt, dem strömen die Kräfte und Wonnen und Seligkeiten Gottes zu, in einem Maße, dass er sagt, Herr, höre auf zu segnen, mir springt das Herz vor Freude. So habe ich mal gebetet vor vielen Jahren. Das ist wahr. Das gibt's. Das gibt's. Aber wenn ihr wüsstet, dass das gibt, würden sich alle aufmachen und in eine ganze Hingabe zu Jesus kommen. Das ist die eine Stelle. Zum Schluss noch eine zweite Stelle, Kolosser 2, Vers 9 und 10. Ich lese. In ihm wohnt das ganze Pleroma der Gottheit leibhaftig und ihr und ich auch und jeder, der glaubt, der Glauben, die Paulusbriefe liest, und ihr seid zum Pleroma gebracht, zur Fülle gebracht in ihm, welcher das Haupt ist, jedes Fürstentum und jeder Gewalt, in welchem auch ihr beschnitten worden seid, mit einer Beschneidung, nicht mit Händen geschehen. Das ist ein Geheimnis, auf das kann ich nicht eingehen. Wir waren in Christo und alles, was mit Christus geschehen ist, wird uns zugerechnet. Von seiner Beschneidung am achten Tage an, über sein Erdenleben, über sein Sterben, über sein am Kreuz, über seine Erhöhung, über seine Himmelfahrt. Wir sind mit ihm gestorben. Wir haben mit ihm gelitten, ohne es zu wissen. Und jetzt dürfen wir im Geiste das nacherleben. Das ist wunderbar. Brüder und Schwestern, klammert euch an den Heiland an. Und ihr werdet Dinge erleben, der Vertrautheit, der Lebensgemeinschaft mit ihm. Die sind so schön, die sind so reich und tief und beglückend, wie kein Mensch im Mund es auszusprechen vermag. Aber man kann es ergreifen im Glauben, der ganze Leben, man kann es haben. Sonst stünde ich nicht hier. Gott ist mein Zeuge. Freunde, das Pleroma des Christus sind wir. Wir sind sein Vollmaß, wir sind sein Leib und bilden die Fülle dessen, der das All in allen Stücken in die Fülle hineingestaltet. Epheser 1 am Schluss. Das ist die Lehre der Schrift. Das sind die Zeugnisse des Wort Gottes, die uns den Sinn des Lebens in einer wunderbaren Weise dartun, auseinanderlegen. Ja, erklären. Oder wie man heute sagt, interpretieren. Ja. Jeder interpretiert, vom kleinen Kind an bis zum wackeligen Klavierspieler. Jeder interpretiert. Nein, erklären, klarlegen, fassbar machen, lebendig machen, dass diese Kraft Gottes in uns hineinkommt. Gott segne uns, dass wir das fassen und nehmen dürfen zu unserer Glückseligkeit, zur Ehre Gottes. Und zum Heil der Schöpfung. Wir werden stille und beten. O Gott, wir danken dir, du Vater der Herrlichkeit, du Gott aller Gnade, dass du uns in deinem Sohne dich selbst nicht nur geoffenbart hast, sondern dargereicht hast mit all deinen Schätzen und Schönheiten, mit all deinen Reichtümern und Segnungen. Wir danken dir, dass du uns nachgehst, dass du auf uns wartest, dass du dich nach uns sehnst, wie der Vater des verlorenen Sohnes sich nach dem verlorenen Sohn sehnte, als er heimkam, barfuß, in schmutzigen, zerrissenen Kleidern, mit dem Gestank vom Träbertrog der Schweine. Du hast den Sohn auf und angenommen. Du nimmst jeden auf und an in uns, damit du uns stehst, keinen, auch nicht einen hinaus. O Gott und Vater, du hast auch mich nicht hinausgestoßen, als ich vor 52 Jahren dir mein Leben gab. O, ich danke dir. Du hast mich wunderbar bewahrt und getragen. Ich bin voll Staunen und Anbetung. Und du hast zu jedem von uns, zu dem Allergeringsten und Elendesten, die gleiche Liebe, o Gott und Vater, wie zu deinem eigenen Sohne. Das sagt die Schrift, das sagt dein Wort, dass du uns liebst wie deinen Sohn. Mit derselben Liebe, mit der du ihn, den Geliebten, geliebt hast, liebst du auch uns, jeden von uns. Wir wollen dir zum Dank dafür unser Herz und Leben geben. Herr Jesus, wir wollen an dich glauben. Wir wollen dich nicht lassen. Wir wollen alles, alles hassen, aber dich liebend umfassen. Wunderbarer Heiland der Welt. Und uns segne die Lieben hier alle. Meine Brüder und Schwestern, die dir dienen, die an dich glauben, die Gemeinschaft haben, die sich an dich klammern, die auf dich warten, die du vollenden wirst zu deinem Pleroma, deiner Vervollständigung, deiner Fülle, deinem Körper, deinem Leib, deinen Gliedern und Brüdern. Herr, was hast du Großes vor? Wir ahnen nur von Weitem all das, was uns geschehen wird. Das Schönste steht uns noch bevor. Herr, wir warten auf dich und sehnen uns nach dir und rufen, vollende uns, Herr Jesu. Es koste, was es wolle, der Weg ist nicht mehr weit, denn du kommst bald. Ja, Herr, komme bald, Herr Jesu. Amen.